Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Seit Wochen geht es um die Frage, ob Israel die angekündigte Bodenoffensive gegen die Grenzstadt Rafah in die Tat umsetzt oder ob es zuvor einen Verhandlungsdurchbruch für eine Feuerpause im Gazastreifen gibt, im Gegenzug für eine Freilassung der verbliebenen Geiseln dort. Zuletzt hatten sich die Hinweise auf eine größer angelegte Militäroperation verdichtet. Nicht zuletzt, weil die israelische Armee die Menschen heute explizit aufgefordert hat, bestimmte Bereiche der Stadt unverzüglich zu verlassen. Und so begaben sich Zehntausende erneut auf die Flucht weg von dem Ort, an dem viele zuvor schon Zuflucht gesucht hatten. Zwar kam am Abend die Meldung, dass die Terrororganisation Hamas einen Vorschlag Ägyptens und Katars für eine Feuerpause zugestimmt habe, doch das prüft Israel erstmal noch und vielen Menschen in Rafah ist das Risiko, das abzuwarten, zu hoch. Christian Limpert berichtet.
Rafah heute Vormittag. Sie sind erneut auf der Flucht. Zehntausende Menschen verlassen den östlichen Teil der Stadt, der wie ganz Rafah zum Flüchtlingslager geworden ist. Fast alle hier waren in den vergangenen Wochen aus dem Norden des Gazastreifens geflohen, vor den Kämpfen zwischen israelischem Militär und der Hamas. Seitdem versuchen sie hier zu überleben. Doch es gibt zu wenig Hilfe für zu viele Menschen. Und auch hier in Rafah gibt es immer wieder Luftangriffe des israelischen Militärs. Wir sind heute nach dem Regen aufgewacht. Alles hier unter Wasser, Kleidung, alles. Aber die schlimmste Nachricht ist der Aufruf zur Flucht. Ich glaube, es wird ein Massaker geben. Die größte Katastrophe wird hier in Rafah stattfinden. Mit Flugblättern hatte das israelische Militär bereits früh am Morgen dazu aufgerufen, aus dem östlichen Teil Rafahs zu fliehen. Es gehe um eine zeitlich begrenzte Evakuierung. Etwa 100.000 Menschen aus Ost-Rafah sollen Richtung Nordwesten ziehen. Dort habe man eine humanitäre Zone ausgeweitet. Gestern waren bei einem Angriff der Hamas auf einem Grenzübergang zu Israel 4 Soldaten getötet worden. Raketen seien aus dem östlichen Rafah abgefeuert worden. Die geplante Militäraktion richte sich gegen die Hamas dort, so das israelische Militär. Hilfsorganisationen sind schockiert vom Evakuierungsaufruf. Außerhalb Rafahs gäbe es nach wie vor kaum Hilfe für die Menschen. Das Gebiet, wo sie hin sollen, ist vollgepackt, verfügt nicht über die nötige Infrastruktur, um Tausende weiterer Vertriebene aufzunehmen. Es ist keine Option, wenn Menschen in dieses Gebiet ziehen. Am Abend eine überraschende Eilmeldung. Die Hamas will einer Waffenruhe auf Vorschlag Ägyptens und Katars zustimmen. Während eine offizielle Reaktion Israels noch aussteht, versammeln sich in Tel Aviv bereits Tausende und fordern eine Verhandlungslösung mit der Hamas und eine Feuerpause. In Israel hatte der Tag mit 2 Minuten Sirenengeheul begonnen. Gedenken an den Holocaust und an 6 Millionen von den Nationalsozialisten ermordete Juden. Viele hier denken heute auch an das Trauma des 7. Oktober.
Christian Limpert live in Tel Aviv. Wie sind denn die Reaktionen in Israel auf die Einmeldung des Abends?
Hier in Tel Aviv gibt es zur Stunde nach wie vor Proteste auf der Straße. Die Hauptautobahn wurde blockiert von denjenigen, die sich einsetzen seit Wochen für Verhandlungslösungen. Die sagen, wir müssen jetzt oder die israelische Regierung muss jetzt dieses Angebot der Hamas, diesen erneuten, dieses Handreichen, wenn man so will, annehmen und eben eine Verhandlungslösung hinbekommen, um die Geiseln aus dem Gazastreifen zu befreien. Aus Jerusalem hören wir, dort hat das Kriegskabinett am Abend getagt, dort gibt es ein doppeltes Signal. Zum einen hat man angekündigt, eine Delegation wieder zu entsenden, um eben weiter zu verhandeln. Das ist also das eine Signal. Das andere Signal ist, dass man ganz klar sagt, man hält an der militärischen Operation, an dem Ziel, die Hamas zu zerschlagen im Gazastreifen fest. Und dazu gehört eben auch der Einsatz in Rafah. Und was wir am Abend eben von dort hören, ist Artilleriefeuer im östlichen Rafah. Also es sieht so aus, als ob die Militäroperation Israels, die sich ja durch den Aufruf zur Flucht heute angekündigt hatte, wirklich inzwischen begonnen hat.
Und welche Reaktion gibt es auf palästinensischer Seite?
Aus dem Gazastreifen haben wir Bilder gesehen von Menschen, die unmittelbar nach dieser Meldung über das Angebot der Hamas gefeiert haben im Gazastreifen. Das ist damit zu erklären, mit dem, was uns auch Hilfsorganisationen sagen, dass die Menschen einfach einer Feuerpause entgegensehen, weil einfach die humanitäre Situation dort so furchtbar schlecht ist und weil sie hoffen, dass mit einer Waffenruhe vielleicht eben auch ein Kriegsende in Sicht sein könnte. Das ist ja eine Forderung der Hamas. Da muss man einfach abwarten, wie sich das entwickelt. Auch hier müssen wir dazu sagen, die Hamas hat zwar diese Waffenruhe angeboten, aber auch hier wurde in den letzten Minuten noch einmal Raketenalarm ausgelöst in Gemeinden rund um den Gazastreifen. Also auch da hat die Hamas nach wie vor die Kämpfe nicht eingestellt und schießt weiterhin Raketen auf Israel.
Christian, vielen Dank für die aktuellen Informationen nach Tel Aviv. Ja, wie die israelischen Geiseln das Grauen ihrer Verschleppung am 7. Oktober erlebt haben und auch weiter erleben, das ist kaum nachzuempfinden. Genauso wenig wie das Gefühl, im Dunkel der Tunnelsysteme der Hamas um das eigene Überleben zu bangen. Doch zumindest einen kleinen Eindruck davon zu vermitteln, von der Enge, abgeschnitten vom Tageslicht, das wollte eine Kunstaktion in Tel Aviv ansatzweise versuchen. Aber wie es wirklich ist, das können nur diejenigen berichten, die es selbst erleben mussten. Unsere Reporterin Sophie von der Tann hatte nun die Möglichkeit, mit einer der wenigen Geiseln zu sprechen, die vom israelischen Militär befreit wurden.
Louis H. fühlt sich immer noch wie in einem Film, sagt er. In einem Horrorfilm. Er beginnt am 7. Oktober im Kibbutz Nir Yitzchak, als Terroristen aus Gaza dort und in andere israelische Orte eindringen. Sie entführen Luis und vier weitere Familienmitglieder nach Gaza. Der argentinischstämmige Israeli will uns davon erzählen, auch wenn das schwer für ihn ist. Wir standen völlig unter Schock. Ich dachte, dass wir nicht lebend herauskommen würden. Zunächst müssen sie fast 3 Stunden barfuß durch einen Tunnel wie diesen gehen, dann zurück an die Oberfläche. 129 Tage lang ist Luis als Geisel in Gaza, gefangen in einer Wohnung in Rafah. Manchmal gibt es nur Pitabrot zum Essen. Er verliert 14 Kilogramm an Gewicht, ist in ständiger Angst vor den Geiselnehmern. Einer der Wächter war sehr gefährlich. Er belästigte immer wieder das Mädchen, das bei uns war. Er sagte, er will sie heiraten. Wir sagten ihr, dreh dich weg, tu so, als ob du schläfst. Dann tauchte er mit einem großen Messer auf und fuchtelte damit herum. Wir hatten große Angst. Schließlich hat der Hausbesitzer uns vor ihm beschützt. Ende November kommen Louis' Partnerin, deren Schwester und Tochter während der Feuerpause frei. Louis und sein Bruder bleiben zurück, in Ungewissheit. Sie verbringen die Tage damit, sich Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen. Durch diese Geschichten habe ich mein ganzes Leben nochmal durchlebt und mir gesagt, ich habe etwas erreicht im Leben, meinen Kindern eine gute Ausbildung ermöglicht. Ich kann in Ruhe gehen, falls meine Stunde gekommen ist, dann ist es eben so. Um sie herum tobt der Krieg, israelische Luftangriffe, sie haben Angst. Dann kommt der 12. Februar. Gegen 2 Uhr morgens hörten wir eine Explosion. Und da musste ich an das denken, was die Geiselnehmer immer wieder zu uns gesagt hatten, dass Israel die Gebäude wegbombt. Luis denkt, jetzt sei seine Zeit gekommen. Er müsse sterben. Doch dann ruft ein israelischer Soldat seinen Namen. Das Militär rettet ihn in einer hochriskanten Befreiungsaktion. Erst die 2. erfolgreiche. Mehr als 60 Palästinenser werden in der Nacht getötet. In den frühen Morgenstunden sind Luis und sein Bruder endlich frei, zurück in Israel bei ihrer Familie. Luis kommt sich immer noch vor wie in einem Film, sagt er. Aber er weiß um die bittere Realität. Es werden noch 128 Geiseln in Gaza vermutet. Nun fordert er von der israelischen Regierung, alles dafür zu tun, dass auch sie freikommen.
Wir haben es vorhin im Beitrag ja gesehen, die Menschen in Israel haben heute an die Opfer des Holocaust erinnert, denn es ist der nationale Gedenktag dort. Und auch wir wollen das zum Anlass nehmen, um einen Blick auf Opfer des Naziterrors zu richten. Hunderttausende psychisch Kranke und Menschen mit Behinderung wurden in sogenannten Euthanasie-Programmen ermordet. Der Begriff stammt aus dem Altgriechischen und lässt sich mit schöner oder guter Tod übersetzen. Eine zynische Verharmlosung der Nationalsozialisten für die Vernichtung derer, die sie als unwertes Leben betrachteten. Dass diese Opfer nicht vergessen werden, darum geht es in einem Schulprojekt in Nordrhein-Westfalen. Wie es aussieht, das hat sich Rupert Wiederwald mittendrin in Langenfeld angesehen.
Mit Pinsel und Farbe gegen das Vergessen. Etwa 30 Schülerinnen und Schüler aus Köln malen im nasskalten Aprilwetter die Namen von misshandelten und ermordeten Menschen auf einen ehemaligen Hubschrauberlandeplatz der psychiatrischen Klinik in Langenfeld. Das Bild soll an die erinnern, die durch die Euthanasie-Programme der Nazi-Diktatur ermordet wurden.
Zum Beispiel die 14, meine Mutter weiß es zum Beispiel nicht. Die wusste das nicht, dass es überhaupt Euthanasie gibt.
Tatsächlich habe ich auch erst mit meinem Vater darüber geredet, was hier alles passiert ist, als ich erzählt habe, dass ich in der Geschichts-AG bin. Mehr auch nicht.
Evelinas und Annas Kölner Realschule macht mit bei einem Erinnerungsprojekt der Zeitbildstiftung. Die Schülerinnen und Schüler haben im Unterricht über Euthanasie gesprochen, ein ehemaliges Vernichtungslager im hessischen Hadamar besucht. Das Bild, das sie hier in Langenfeld malen, ist der Abschluss des Projekts. Bei dem haben auch Schülerinnen und Schüler eines Kölner Gymnasiums mitgemacht, sowie der 15-jährige Nikolas.
Ja, ich denke auch, dass es auf jeden Fall eine gute Aktion ist, um das Thema nochmal aufzurufen und auch daran zu erinnern, was hier passiert ist und diesen Menschen quasi nochmal so eine kleine Aufmerksamkeit zu geben.
Schätzungsweise 300.000 Menschen wurden in den NS-Euthanasie-Programmen in ganz Deutschland ermordet, weil sie psychisch krank waren oder eine geistige Behinderung hatten. Viele wurden in Heil- und Pflegeanstalten wie hier in Langenfeld interniert und später in Vernichtungslager gebracht. Seit 2011 erinnert diese Steinsäule in Langenfeld daran. Das Kunstwerk der Jugendlichen kommt jetzt dazu. 300 Quadratmeter, auf denen diese Transporte in den Tod als 3D-Bild dargestellt sind, entworfen vom Street-Art-Künstler Gregor Wosig.
Die Idee war hier auf dem Platz eröffnen eine Vergangenheit. Die sollen ja auch wissen, was früher passiert ist. Und das, was jetzt passiert in der Welt, da müssen die wissen, dass das nichts Gutes ist. Ja, das hatten wir schon.
Es sind noch 2 Wochen bis zur Einweihung des Werks und sie hängen im Zeitplan. Und dann passieren noch die Dinge, die halt passieren. Rechtschreibfehler, Missverständnisse, Kleckereien. Der Künstler braucht jetzt Geduld.
Also ich dachte, ich muss hier Kalk aufschreiben, aber da muss ich habe statt ein O, also ein Ö, habe ich ein A gemacht.
Aber das lässt sich noch ändern. Für die 16-jährige Maja ist die Erinnerung an die Verbrechen von damals wichtig und hat viel mit ihrem Leben jetzt zu tun.
Ich kenne selber viele Leute, denen die in so einer Zeit halt einfach nicht überlebt hätten wegen psychischen Krankheiten oder geistigen Behinderungen. Und ich kenne auch Leute mit Autismus. Und es ist einfach so, wenn man sich vorstellt, dass all diese Menschen einfach nicht mehr hier wären, hätten wir zu dieser Zeit gelebt, ist einfach schrecklich.
2 Wochen später, Anfang Mai. Es regnet schon wieder. Das Wetter hat Gregor Wosig viel Zeit gekostet. Bis zur letzten Minute hat er am Bild gearbeitet. Gleich soll es eine kleine offizielle Feier geben. Auch für die Schüler das erste Mal, dass sie das fertige Bild sehen. Manche haben sogar ihre Eltern mitgebracht. Ein besonderer Moment für alle hier. Evelina und Anna sind nervös. Den ganzen Tag haben sie geübt, eine Rede vorbereitet.
Für mich war es wichtig, dass ich die beiden Kliniken, Hadamar und Langenfeld, mit eigenen Augen gesehen habe. Dadurch habe ich alles viel besser verstanden.
Das Bild ist fertig. Es soll einige Jahre halten. Die Erinnerung an die Ermordeten der Euthanasie wird bei diesen Schülern aber viel länger bleiben. Ihre Namen haben sich bei allen ganz fest eingeschrieben.
Geht so etwas nur noch tagsüber und in großen Gruppen? Muss, wer Wahlplakate aufhängt, um seine Sicherheit besorgt sein? Nach dem brutalen Angriff auf den SPD-Europapolitiker Matthias Ecke am vergangenen Freitagabend in Dresden sind alle 4 Tatverdächtigen zwar bereits ermittelt worden. Erste Hinweise führen offenbar in die rechtsextreme Szene. Die Debatte um neue Vorsichtsmaßnahmen im Wahlkampf läuft aber auch nach dem Wochenende weiter. Denn der Vorfall war nicht der einzige gegen Politiker oder Amtsträger in den vergangenen Tagen. David Sey uns berichtet.
Er macht weiter Wahlkampf, hängt Plakate auf, wie hier mit seiner Frau. Dabei ist Rolf Liss am vergangenen Donnerstag Opfer einer Attacke geworden. Ein Mann schlug dem grünen Kommunalpolitiker aus Essen ins Gesicht. Ohne Anlass, sagt er, in einer alltäglichen Situation.
1000 Mal passiert, hallo Rolf, hallo Herr Bürgermeister, können wir ein Selfie mit Ihnen machen? Und dann ist man arglos und selbstverständlich bürgernah, geht darauf ein, freut sich, angesprochen worden zu sein. Man möchte dann mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Ja, genau so eine Situation war das.
Die Täter wurden bisher nicht gefunden. Weil ein Politiker betroffen ist, ermittelt der Staatsschutz. Vertreterinnen und Vertreter der Grünen sind besonders häufig Ziel von Angriffen. Die Zahl hat sich im vergangenen Jahr verdoppelt auf mehr als 1200 Attacken. Vertreter von AfD und SPD waren am zweit- bzw. dritthäufigsten betroffen.
Man ist immer auf irgendwelche Übergriffe gefasst. Ja, wenn Sie beispielsweise mit der S-Bahn fahren, gucken Sie, wer am Bahngleis neben Ihnen steht. Das kann ja auch mal leicht passieren, dass da jemand steht, der Sie nicht mag. Ja.
Der Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke hat eine bundesweite Debatte ausgelöst. Er wurde am Wochenende in Dresden krankenhausreif geschlagen, bedankte sich heute in den sozialen Medien für den Zuspruch, den er bekommen hat. Auch bei seinen Parteifreunden in Köln hat das Spuren hinterlassen, mitten im Europawahlkampf.
Wir haben Angst, das lässt sich nicht leugnen, aber das ist keine lähmende Angst, sondern das ist eine Angst, die uns für uns eher heißt, jetzt erst recht.
Übermorgen findet bei der Kölner SPD eine Wahlkampfschulung statt. Dabei geht es nicht nur um inhaltliche Themen, sondern auch darum, wie man sich in Konfliktsituationen verhält. Lösungsansätze im Kleinen. Menschen, die sich politisch engagieren, müsse die Gesellschaft aber insgesamt besser schützen.
Das bedeutet zum einen, dass es einen starken Rechtsstaat braucht, der Übergriffe ahndet. Aber es braucht vor allem auch Netzwerke, der Rückhalt gibt. Und wir brauchen auch Rückhalt in der Öffentlichkeit. Also nicht immer nur Schmähung der Politikerin, sondern Wertschätzung dafür, dass sich Menschen für die Demokratie einsetzen.
Der Essener Grünen-Politiker Rolf Liss will politisch aktiv bleiben, sich durch den Angriff auf ihn nicht einschüchtern lassen.
Ich werde auch keine Schutzweste mehr jetzt kaufen, ich werde mir auch kein Messer kaufen und in der Tasche mit mir rumführen. Ich werde aber vorsichtiger vielleicht sein. Ich werde auch überlegen, wie ich mit Menschenansammlungen jetzt vielleicht anders umgehe, ob ich dann vielleicht besser die Straßenseite wechsle. Das sind Dinge, die einem durch den Kopf gehen. Ja, das ist so.
Gedanken eines Politikers, der den Bürgern eigentlich nah sein will.
Über solche Vorfälle und speziell den am vergangenen Freitag in Dresden habe ich am Abend mit dem Innenminister des Freistaats Sachsen gesprochen, Armin Schuster von der CDU in Dresden. Guten Abend, Herr Schuster.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Laut unseren Recherchen verdichten sich die Hinweise, dass bei zumindest zwei mutmaßlichen Angreifern von Dresden Spuren in die rechtsextreme Szene führen. Welche Erkenntnisse liegen Ihnen da vor?
Also wir möchten noch vorsichtig sein, weil es ja um die Frage der Tatmotivation vor allen Dingen geht. Aber es gibt eine Spurenlage, ja, die ist auch relativ eindeutig, zumindest mal bei einem Täter, den ich jetzt mal noch als Haupttäter bezeichnen würde. Da gibt es klare Erkenntnisse, dass es in diese Richtung geht. Ob es dann am Ende eine politische Motivation war, das müssen wir jetzt rausermitteln. Aber die Umstände, die wir vorgefunden haben, deuten ganz klar darauf hin.
Was kann man denn machen gegen sowas? Ist das überhaupt möglich, Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer zu schützen? Können Sie denen überhaupt noch empfehlen, Wahlkampf zu machen in diesen Zeiten?
Naja, wir drehen jeden Stein um, Herr Zamperoni, seit 4-5 Monaten, um genau das zu verhindern. Unsere Lageeinschätzung ist schon länger, dass das ein schwieriger Wahlkampf werden wird. Wir haben beispielsweise mit den Parteien, mit den Fraktionen im Sächsischen Landtag viele Informationsveranstaltungen gemacht, Beratungsgespräche. Wir haben eine Struktur aufgebaut, wo die Parteien uns an einer zentralen Ansprechstelle im Landeskriminalamt ihre geplanten Aktionen aufmelden und dann kann die Polizei sich darauf einrichten. Wir werden jetzt etwas Neues noch einrichten, das ist die Erfahrung aus dem Samstag. Viele Ehrenamtler gehen einfach spontan los, das können die auch gar nicht anders. Diese Aktionen sind aber dann nicht großartig vorher geplant. Dann weiß die Polizei das nicht. Auch denen wollen wir jetzt einen Kommunikationskanal bieten bei uns im Staatsministerium, im Lagezentrum, dass auch spontane Aktionen uns bekannt gegeben werden, sodass wir, ich sag mal, in einer Art Raumdeckung gehen können. Wir wollen näher an die Wahlhelfer heranrücken. Dafür müssen die uns aber ein bisschen navigieren und dafür schaffen wir einen Kommunikationskanal. Ja, und wenn was passiert, unsere Taskforce hat ja jetzt ihre Arbeitsqualität bewiesen. Das ist ja ein sehr schneller, großartiger Erfolg, den wir da erreicht haben. Und diese, ich sag mal, schnelle Eingreiftruppe, die wir da haben im Landeskriminalamt, die steht rund um die Uhr zur Verfügung und die wird auch rund um die Uhr dann ans Werk gebracht. Also vielleicht ist das auch ein Signal an viele, wie schnell wir in der Lage waren, das auszuermitteln. Ich werbe darum, dass die Menschen die 110 niederschwellig benutzen, auch die, die etwas beobachten. Das ist ganz wichtig. Und wir haben einen Sicherheitsleitfaden fertig für Kandidierende, also fast ein Kompendium mit Tipps, worauf man achten sollte. Und morgen früh machen wir im sächsischen Kabinett einen Beschluss für eine Bundesratsinitiative. Wir brauchen einen neuen Straftatbestand im Strafgesetzbuch für die Bedrohung von Amts-, Mandatsträgern und Ehrenamtlern. Das ist im Moment noch schwer greifbar. Und da wollen wir den Bundesjustizminister auffordern, unserem Vorschlag zu folgen. Wir haben ihn ausgearbeitet, meine Kollegin Justizministerin.
Aber grundsätzlich, diese ganzen Vorfälle, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir vor Wahlen so oft über solche Gewaltübergriffe berichtet haben und dass sowas vorkommt. Und Sie sagen, ja, wir müssen die irgendwie schützen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da gerät vielleicht was auch ins Rutschen hier, dass man eben die Menschen plötzlich nicht mehr garantieren, die ihnen nicht mehr garantieren kann, dass eine Wahl ja einen fair überhaupt abläuft für diesen Einschüchterungsversuchen vielleicht auch.
Also, dass wir eine höhere Intensität haben in diesem Jahr, da haben Sie recht. Aber dass es noch nie so war, das stimmt natürlich nicht. Also wir hatten schon immer Sabotage, also an Wahlplakaten, Diebstahl, Zerstörung. Wir hatten schon immer Bedrohungsszenarien. Sowas, wie es bei Matthias Ecke allerdings jetzt passiert ist, das ist eine Dimension, die Grenzen überschreitet in dieser Brutalität. Und Herr Zamperoni, da muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Und dazu sind wir bereit. Und das haben wir auch getan. Binnen 48 Stunden 4 Täter festzunehmen, das soll ein deutliches Signal sein. Also wir machen nicht nur Prävention, wir machen nicht nur Begleitung, wir greifen auch zu. Und ich gehe stark davon aus, dass die Justiz bei der Aburteilung solcher Täter mit in Betracht zieht, dass es hier nicht einfach, einfach ist es sowieso nicht, aber dass es hier nicht um eine nur gefährliche Körperverletzung ging, sondern dass das ein schwerer Angriff ist auf das Thema freie Wahlen. Das würde ich wetten, ist in der Strafzumessung zu berücksichtigen.
Herr Schuster, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Im Vornamen Friedrich steckt die althochdeutsche Bedeutung der Mächtige. Und ein Friedrich hat sich heute zum Auftakt eines mehrtägigen CDU-Parteitags erneut zum Mächtigsten in seiner Partei wählen lassen. Knapp 90% der Delegierten vertrauen Friedrich Merz weiterhin die Führung der Christdemokratie an. Aber ob ihn das auch zum Kanzlerkandidaten seiner Partei macht, das wird wohl auch davon abhängen, wie die CDU bei den anstehenden Wahlen in diesem Jahr abschneidet. Für mächtig überzeugende Ergebnisse soll da ein neues Grundsatzprogramm sorgen, das die CDU morgen verabschieden will, nachdem der alte und neue Vorsitzende heute seine Grundsatzrede hielt. Alexander Budwig.
Es soll sein Parteitag werden, auf dem sich Friedrich Merz nicht nur erneut zum CDU-Vorsitzenden wählen lassen will. Er will seine Partei auch in seinem Sinne neu ausrichten. Konservativer soll sie werden mit einem neuen Grundsatzprogramm. Er will die Ära Merkel endgültig hinter sich lassen. Die Merz-CDU soll anders klingen.
Eine Erkennungsmelodie in Dur, nicht in Moll. Nicht voller Melancholie und nostalgischer Erinnerung, sondern zuversichtlich, zukunftsgewandt und vor allem, liebe Freundinnen und Freunde, selbstbewusst.
Merz gibt sich staatsmännisch. Kritik an der Ampel ja, aber ohne persönliche Angriffe, etwa auf Habeck oder Scholz. Merz will zeigen, dass er gelernt hat aus den Turbulenzen zu Beginn seiner Amtszeit, dass er Kanzler kann. Bietet Alternativen zu Ampelprojekten wie dem Bürgergeld.
Wir wollen stattdessen eine neue Grundsicherung, die wirklich denen hilft, die Hilfe benötigen, die aber auch Anreize und Ermutigung schafft für diejenigen, die in den Arbeitsmarkt zurückkehren können.
Es ist in weiten Teilen eine Rede ohne große Emotionen, ohne großes Feuerwerk. Und dennoch trifft Merz den Ton, den viele Delegierte von ihrem Parteivorsitzenden hören wollen.
Ich bin ganz ehrlich, ich war am Anfang nicht so für ihn, aber ich sage, er eint uns jetzt.
Ich bin sehr begeistert von der Rede gewesen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, das Land weiter voranzubringen. Ja.
Und selbst jene, die als Merz innerparteiliche Rivalen gelten, stellen sich demonstrativ hinter ihn.
Lasst uns gemeinsam Friedrich Merz den Rücken stärken. Lasst uns ein Signal der Geschlossenheit senden. Einig und geschlossen sind wir stark und eine starke CDU ist gut für Deutschland und gut für Europa.
Knapp 90% bekommt Merz bei seiner Wiederwahl. Weniger als vor 2 Jahren, aber wohl dennoch kein Dämpfer.
Dieses Wahlergebnis dieser Partei,
Parteitag ist die Startbahn ins Kanzleramt für Friedrich Merz. Und er hat eine Rede gehalten, die Rede eines Kanzlers war, ganz bewusst, sachlich orientiert, staatsmännisch und von großer staatspolitischer Verantwortung geprägt.
Entscheiden will die Union die K-Frage aber erst im Herbst, nach den drei Landtagswahlen im Osten. Merz wird sie gespannt verfolgen, als weitere Etappen hin zu seinem großen Ziel.
Und über den Auftakt des CDU-Parteitags hat unsere ARD-Hauptstadt-Korrespondentin Gabriele Dunkel vom Bayerischen Rundfunk folgende Meinung.
Ja, ich will. Für mich ist das die Botschaft des Tages. Friedrich Merz will Kanzler werden. Auch wenn er das so mit keinem Wort gesagt hat, ist der Machtanspruch des Parteivorsitzenden jedoch nicht zu überhören. Dann soll er es doch endlich offen sagen. Die Gunst der Stunde ist gut. In den Umfragen ist die Union derzeit stärkste Kraft. Das heißt nun für die Christdemokraten, demonstrativ zusammenhalten. Doch mit der K-Frage, die über allem schwebt, droht noch einmal Sprengkraft für die Partei. Merz könnte die nun abräumen und das Motto, das auf die LED-Leinwände hier in der Halle projiziert wird, vielleicht auch wahrmachen. Zukunft gemeinsam gewinnen steht da. In diesem Ziel ist die Partei geeint. Die Macht ist ja auch zum Greifen nah. Das macht stark. Die Delegierten haben ihm heute den Rücken gestärkt. Wenn auch nicht überbordend, aber mit durchaus viel Zuspruch. Schlau wäre es nun, die CDU-Landesvorsitzenden mit ins Boot zu holen. Wer Merz sie anruft und nach Unterstützung fragt, wer sagt da schon nein? Dann könnte Merz auch CSU-Chef Söder vor vollendete Tatsachen stellen, der ja immer irgendwie als Gefahr im Hinterzimmer droht. Das offene Geheimnis endlich aussprechen. Nicht nur der Union täte das gut, auch die Wähler hätten Gewissheit. Sie wüssten, woran sie sind. Wenn also die Personaldebatten ein Ende finden, dann könnte sich die Partei vielleicht mal tatsächlich auf die Inhalte konzentrieren. Auch das würden die Wähler übrigens gutheißen.
Die Meinung von Gabriele Dunkel. Und damit zu weiteren Nachrichten jetzt, Thorsten, mit dir.
Bundeskanzler Scholz unterstützt die Forderung, Milliardenerträge aus eingefrorenem russischen Vermögen zum Kauf von Waffen für die Ukraine zu nutzen. Eine entsprechende Verständigung werde gerade finalisiert, sagte Scholz nach einem Gespräch mit den Ministerpräsidenten der baltischen Staaten in Riga. Bei einem Besuch von Bundeswehrsoldaten auf einem Truppenübungsplatz in Litauen sagte Scholz den NATO-Partnern im Ostseeraum außerdem dauerhafte Unterstützung bei der Verteidigung zu. Chinas Präsident Xi ist zum Auftakt seiner Europareise in Paris von Frankreichs Präsident Macron und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen empfangen worden. Beide appellierten an Xi, seinen Einfluss auf Russland zu nutzen, um den Krieg gegen die Ukraine zu stoppen. Bei den Gesprächen ging es auch um die Handelsbeziehungen. Die EU wirft China unfaire Geschäftspraktiken vor und droht mit Sanktionen. Gold bleibt in Deutschland trotz Rekordpreisen bei Anlegern beliebt. Rund 9000 Tonnen sind alleine in Privatbesitz. Dazu kommt die Goldreserve der Deutschen Bundesbank. Insgesamt entspricht das 6% des weltweiten Goldbestands. Mehr zu den Gründen für die hohe Goldnachfrage von Anja Kuhl aus der Frankfurter Börse.
In nur 5 Jahren hat sich der Goldpreis nahezu verdoppelt. Viele Deutsche kaufen noch mehr Gold. Wegen Inflation und verschiedener Kriege sehen Menschen im Gold einen Schutz und einen besonders sicheren Hafen. Zentralbanken wie in China haben ihre Goldreserven deutlich aufgestockt und den Goldpreis auf Rekordhöhe getrieben. Wobei Gold keine Zinsen abwirft und auch keine Dividende. Angesichts der Unsicherheiten auf der Welt ist ein weiterer Goldpreisanstieg durchaus möglich.
Wer gestern Nacht wach geblieben ist, konnte am Himmel über Deutschland einiges beobachten. Wo es aufklarte, waren Polarlichter zu sehen, so wie hier im Landkreis Oldenburg. In der zweiten Nachthälfte kamen dann noch Sternschnuppen hinzu, als Folge eines starken Meteorschauers. Auch in den kommenden Tagen könnten solche sogenannten Eta-Aquarioiden zu sehen sein.
Ja, Stichwort Sterne. 2019, vor der letzten Europawahl, da war er das Accessoire schlechthin. Der Kapuzenpulli mit den 12 goldenen Sternen auf Blau, der Flagge der Europäischen Union. Im Trend sowohl bei denen, die gewählt werden wollten, als auch bei denen, die dann gewählt haben. Vor allem bei jungen Europäerinnen und Europäern. Ein ähnlich beliebtes modisches Bekenntnis fehlt jedoch in diesem Jahr vor der Europawahl am 9. Juni. Identifizieren sich vielleicht momentan weniger Menschen mit der Staatengemeinschaft? Der aktuelle AD-Deutschland-Trend zeigt, dass knapp 2/3 der Wahlberechtigten mit der Politik der EU unzufrieden sind. Grund in unserer losen Reihe zur Europawahl einmal zu schauen, was die EU seit damals tatsächlich zustande gebracht hat. Christian Feld.
Draußen locken Gaukler. Das Europäische Parlament öffnet am Wochenende die Türen für alle. Gut 4 Wochen sind es bis zu den Europawahlen im Juni.
Ich bin ganz ehrlich mit der Wahl. Ich habe mich bisher noch nicht mit der Wahl beschäftigt. Tatsächlich nicht, nein.
Die Warteschlangen sind lang. Eine gute Gelegenheit, nach einer kleinen persönlichen Bilanz zu fragen. Was hat die EU für Sie gebracht? Da ist die Freizügigkeit, dass man leben und arbeiten kann, überall in der EU.
Dass ich mir überhaupt keine Gedanken machen muss, wenn ich irgendwo über die Grenze fahre. Ich kann am nächsten Bahnhof in Belgien auch entspannt über mein Internet aus Deutschland auch mein neues Ticket holen.
Ich glaube, das hat die Menschen enger zusammengebracht. Dank Europa hatten wir Impfstoffe, das darf man nicht vergessen. Ein Blick zurück also auf den Anfang der Pandemie. Von wegen Solidarität. Auf der Suche nach Masken dachte in der EU erstmal jeder vor allem an sich. Das sollte sich beim Impfstoff ändern. Die EU-Kommission bekommt den Auftrag, eine gemeinsame Beschaffung zu organisieren. Anfangs rumpelt es, dann aber ist genug Impfstoff da, am Ende sogar zu viel. Bürger in allen Mitgliedstaaten, groß oder klein, haben ihren Impfstoff zur gleichen Zeit bekommen und einen gerechten Anteil. Viele haben das für unmöglich gehalten, aber wir haben es geschafft. Eine Erfolgsgeschichte nicht für alle. Kritiker bemängeln fehlende Transparenz. Es gebe keinen vollen Einblick in die Verhandlungen und Milliardenverträge mit den Impfstoffherstellern. Beispiel 2. Energieversorgung nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Von Energie aus Russland waren viele EU-Staaten, besonders Deutschland, lange sehr abhängig. Der Krieg hat zum Handeln gezwungen. Groß war die Sorge vor leeren Speichern und steigenden Energiepreisen. Doch es kam anders, weil die EU-Staaten untereinander energiesolidarisch verteilten und nicht egoistisch handelten, so Fachleute.
Das hat funktioniert, ohne dass es zu tiefgreifenden sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen in der EU gekommen ist. Und ich glaube, das ist eine große Erfolgsgeschichte und auch eine Demonstration der Stärke des europäischen Binnenmarktes.
Und noch etwas Handfestes, das einheitliche Ladekabel. Statt großer Vielfalt ein Anschluss als Standard USB-C, zum Beispiel für Kopfhörer, Kameras oder Handys.
Wir können uns entledigen von dem Kabelsalat. Das entlastet natürlich auch die Umwelt. Geschätzt 11.000 Tonnen im Jahr Elektroschrott weniger.
3 Beispiele, keine Gesamtbilanz. Ob man in der EU Vor- oder Nachteile sieht, entscheidet jeder für sich. Gut 4 Wochen bleiben noch für das eigene Urteil.
Ja, und alles Wichtige zu dieser Europawahl in 4 Wochen, wie etwa zu den 35 Parteien, die bei uns zur Wahl stehen, das finden Sie bei uns jederzeit auf tagesschau.de. Und damit zum Schluss noch die Wetteraussichten für Deutschland. Claudia, was bringt uns der Mai in den kommenden Tagen?
Ingo, er wird endlich mal maitauglicher. Das heißt, die Sonne kommt raus, es ist nicht mehr so nass. Wobei es ja im Norden überhaupt nicht nass war. Dort genoss man ja auch heute noch Sonnenschein und trockenes Wetter. Ganz anders sah das über der Mitte und im Süden aus. Für alle aber heißt das, Temperaturen steigen an. Das sind die Höchstwerte. Hier Beispiel Frankfurt, also ziemlich die Mitte Deutschlands. 24 Grad werden es da am Wochenende. Die Nächte allerdings, da merkt man vielleicht so ein bisschen die Eisheiligen, die werden recht frisch. 6 bis 9 Grad, vor allen Dingen jetzt Mittwoch, Donnerstag und Freitag wird es früh morgens noch mal ziemlich kühl sein. Aber der Regen zieht dann ab. Heute eine wirklich Zweiteilung und zwar wie mit dem Lineal gezogen. Über der Mitte nach Norden hin war es trocken, nach Süden hin zum Teil kräftiger Regen. Auch jetzt im Augenblick ist es noch sehr nass. Nordrhein-Westfalen beispielsweise, dieses Regenband bleibt da mehr oder weniger stationär. Hier sind noch mal kräftige Schauer drin und besonders heftig waren die Schauer heute im Süden Bayerns. Das zieht jetzt mehr und mehr nach Osten raus. In München beispielsweise zwischen 17 und 18 Uhr 37 Liter in einer Stunde. Das ist ein Drittel dessen, was normalerweise im ganzen Monat fällt. Also da war es heute schon unwetterartig mit Hagel, mit Sturmböen und allem, was was bei Gewittern dazugehört. Das zieht in der Nacht weiter raus, wobei es morgen auch tagsüber direkt am Alpenrand noch häufig nass bleiben wird. Ansonsten haben wir es dann um die Mittagszeit, Nachmittag mit einem Wolkenband vom Westerwald über Hessen rüber bis nach Nordbayern zu tun. Auch da fällt noch leichter Regen. Sonst Richtung norddeutsches Tiefland ist es trocken und sonnig und in der Nacht oft locker bewölkt. Deswegen dort Temperaturen von 7 Grad. Meist gehen die Werte zurück auf 12 bis 9 Grad. Morgen Nachmittag Temperaturen von 11 Grad an der Ostsee mit Seewind. Im Süden, wo es die ganze Zeit trüb bleibt und häufig regnet, 12 bis 14 Grad. Mit etwas Sonnenschein dann 18 bis 20 Grad. Und der Mittwoch bringt noch mal ähnliches Wetter im Süden. Dichte Wolkenfelder, da ist es häufig nass. Im Nass dann 14 Grad, sonst bis zu 21 Grad. Mit jedem Kilometer nach Norden wird es sonniger. Und der Donnerstag für alle mehr Sonnenschein und steigende Temperaturen.
Sehr maiig. Vielen Dank, Claudia, dafür. Soweit die Tagesthemen zum Wochenbeginn. Hier im Ersten folgt jetzt eine Dokumentation über die Spionageaffäre um Günther Guillaume, der vor genau 50 Jahren Bundeskanzler Willy Brandt zum Rücktritt zwang.
Und die nächste Tagesschau?
Ja, ich wollte nur sagen, die Affäre natürlich, nicht Günther Guillaume.
Wichtig. Also die nächste Tagesschau, das wollte ich noch sagen, informiert Sie um 0.20 Uhr.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.